Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge des Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 22. September 2012 und am Mikrofon Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Zum mittlerweile fünften Mal findet die Laberecke statt, sprich mit mir sitzen fünf Leute am Tisch und wir werden uns heute mal wieder ein bisschen drüber unterhalten, über die Spiele, die wir in letzter Zeit so gespielt haben. Ja, und die Leute am Tisch sind zum einen Timo.
Hallo.
Der Tobias.
Hallo.
Der Daniel.
Hallo.
Der Sebastian.
Hallöchen.
Und die schüchtere Sandra. Ja, steigen wir doch am besten gleich mal ein mit dem Blockbuster der letzten Zeit, Guild Wars 2. Und das hast du gespielt, oder Daniel?
Ja.
Erzähl doch mal was drüber. Wir hatten ja schon mal einen Podcast im Vorfeld gemacht über Guild Wars. Erinnerst du dich vielleicht noch grob dran?
Ja, ganz dunkel. Ich erinnere mich daran, dass ich in fast allen Punkten, die ich damals genannt hatte, recht hatte.
Das heißt, es ist besser oder schlechter als erwartet?
Es ist so wie erwartet. Es hat jetzt keine Erwartungen übertroffen, aber es ist ein sehr schönes Spiel und vor allen Dingen Fans werden gut bedient, sage ich mal. Ein bisschen ärgerlich ist, dass am Anfang relativ viel schlechte Presse kam, weil die Server down waren und alles. Und das Auktionshaus ist ständig abgestürzt, die Server waren überbevölkert und es wurde rumgemeckert auf dem Spiel, obwohl die genug Stresstests gemacht hat.
Und wie spielt sich das Spiel jetzt so? Also im Vergleich zum ersten Teil?
Also im Vergleich zum ersten Teil hast du viel mehr dynamische Kämpfe. Du hast eine bessere Bewegungsfreiheit und eine offene Spielwelt.
Das heißt, man kann jetzt auch über kleine Hügel drüber springen?
Ja, das ist endgültig möglich und das ist leider auch der Grund, warum, also 90% meiner Tote hängt damit zusammen, dass ich so denke, da kann ich doch runterspringen. Und dann nehme ich erstmal noch extra viel Anlauf, damit ich auch wirklich den einzigen Stein in so einem riesigen Flussbett treffe und dran verrecke. Und meine meisten Reparaturkosten, verursacht durch die Tode, habe ich durch diese Sprünge. Ich habe auch irgendwie mittlerweile 2700 Screenshots gemacht und auf der Hälfte davon liege ich irgendwo tot am Boden. Erst ich auf einer Klippe und dann ich tot am Boden.
In World of Warcraft gab es da ja mittlerweile einen Spot sogar, wo du von alle möglichen hohen Gebäude runterspringen. Aber gut,
das gibt ja auch so ein nettes Gimmick. Es gibt an bestimmten hohen Positionen, wo du ins Wasser springen kannst, sicher ins Wasser springen kannst, gibt es eine Taucherbrille, dann wird dein Charakter so ausgezogen bis auf die Unterwäsche und der springt dann runter und im Sturz kannst du, wenn du die Taucherbrille aufmachst, so Skills performen und dann machst du so verschiedene Saltos und sowas. Das sieht ganz witzig aus.
Was kriegt man dafür oder ist das einfach nur?
Das ist aus Gag. Ob es einen Erfolg gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich mache es jetzt auch nicht so oft, weil die Klippen sind dann schon etwas höher.
Dauert zu lange, bis man hochgelaufen ist.
Ja.
Das ist immer noch instanziert, das Ganze. Nicht die ganze Spielwelt, oder?
Ja, es ist in Instanzen unterteilt, aber es ist nicht mehr so krass instanziert wie in Guild Wars 1. Und das ist halt eine persistente Spielwelt und du kannst, wenn du jetzt mit einer Gruppe unterwegs bist und es kommt jetzt irgendein Nachzügler, dann kann der mit zu euch dazu reisen und ihr seid dann nicht in der eigenen separaten Instanz für euch, sondern ihr seid schon in der Spielewelt auf einem Server. Und es gibt eine persönliche Story, die ist komplett für dich selbst instanziert und die wird nur für dich erstellt. Du kannst dann bis zu 4 Freunde mitnehmen, aber da bist du dann komplett abgekoppelt vom Rest der Welt.
Hat die dann auch Auswirkungen auf die restliche Spielwelt?
Persönliche Story hat keine Auswirkungen auf die Spielwelt.
Wie ist die Solo-Spielbarkeit, vor allem im Hinblick auf diese persönliche Story?
Im Hinblick auf die persönliche Story ist es so, dass du schon, also du hast eine Levelvorgabe für dein persönliches Level, also wann du die Quest quasi, wenn du da einsteigst und dann erledigst du die immer und dann kommt die nächste Quest und die ist dann meistens so 2, 3 Level drüber. Und du solltest zusehen, dass du diese Levelbegrenzung eingehalten hast, weil sonst wird es richtig schwer und die persönliche Story ist zum Teil sehr fordernd. Also es ist oftmals so, dass in der Gilde welche gefragt haben, ob jemand mit in die persönliche Story kommt. Und die restliche Spielwelt kann man im Prinzip auch alleine betreten. Es ist sehr viel los auf den Servern. Am Anfang war es natürlich so, dass in den höheren Leveln zu wenig los war, dass man die größeren Events geschafft hat. Aber es ist alles eigentlich alleine machbar und oder mit wenigen Spielern auf einer Karte machbar. Und jetzt ist es so, dass halt die Startgebiete ein bisschen leerer sind, als man es gewohnt ist von vorher.
Es gibt ja wie in Rift so Zufallsgruppen, oder? In Guild Wars 2, wo jetzt so irgendwas auf der, in der Spielwelt passiert und sich dann die alle zusammenfinden?
Ja, also diese Zufallsgruppen, das sind jetzt keine richtigen Gruppen. Also man ist dann halt einfach zusammen und prügelt dann sich durch das Event durch. Also es klingt in der Theorie eigentlich spannender, als es wirklich ist. Viele bemängeln es, dass halt die Spieler gemeinsam irgendwelche Sachen kaputt prügeln. Was weiß ich, also jetzt ist zum Beispiel eine Großoffensive von den Zentauren auf ein Menschenlager und dann muss man das verteidigen, aber im Grunde ist da jetzt nicht so viel Teamplay, nicht so viel Taktik dabei, aber es macht schon Spaß, weil mit der Zeit merkt man dann, wenn das Event zu scheitern droht, dass man dann doch ein bisschen teamfreudiger spielen sollte. Und bei den größeren Events, die am Ende von so einer Kette zum Teil sind, also die Events werden dann immer größer mit der Zeit, ist es so, dass die Spieler schon wissen, wir müssen zusammenarbeiten, sonst schaffen wir es nicht. Also ohne jetzt zu stark zu spoilern, es gibt mehrere Worldbosse, also nicht auf jeder Map ist ein Worldboss, aber auf sehr vielen Karten und vor allen Dingen die Drachen. Die Drachen, das sind nicht die richtigen Drachen, die Endbosse, sondern das sind so Champions von den Drachen, also denen ihre Offiziere quasi. Wenn man bei den Drachen nicht ein bisschen im Team spielt, nicht direkt die Leute um sich links und rechts, wenn die liegen, rest, wenn man nicht weiß, wie das Event abläuft und so, dann merkt man schon, dass man, dass so ein Event auch scheitern kann.
Sind die Events dann ausschließlich nur irgendwelche Bosse kloppen oder gibt es da auch irgendwie verteidige dieses Gebiet oder?
Es gibt auch die typischen Sammelquests, dass man so bestimmte Arten von Gegnern schlachten muss und die droppen dann Items, die man dann zusammen sammeln muss. Und manchmal sind es halt so viele Items, dass man es nur in der Gruppe schaffen kann. Beziehungsweise die Itemmenge skaliert auch mit der Anzahl der Leute. Ist jetzt aber nicht so, dass man stumpfsinnig eine halbe Stunde grinden muss. Manchmal langt es auch, wenn man 2 bis 3 Items beibringt, damit man das Event auf Gold hat. Und es gibt Verteidigungssachen und es gibt zum Teil spezielle Bosse, die man angreifen muss. Und es gibt bestimmt noch weitere Beispiele, die mir jetzt einfach nicht einfallen. Eskortieren zum Beispiel die Handelsmission.
Wo du gerade von Skalierung gesprochen hast, was ich gelesen habe und was mich da schon wieder stört, ist, wenn du zum Beispiel als Level 60 Charakter in ein Level 50 Gebiet reinkommst, dass deine Fähigkeiten angepasst werden an die Umgebung. Das heißt, dass du sozusagen nicht der übermächtige Kämpfer sein kannst, weil überall, wo du hinkommst, für einen halbwegs angemessenen Schwierigkeitsgrad gesorgt wird. Also im schlimmsten Fall so, wie es bei Oblivion damals war. Ist das so dramatisch? Das würde für mich ein bisschen den Reiz von einem Rollenspiel zerstören.
Gehen wir einfach mal vom krassen Beispiel aus. Man ist Stufe 80, hat das Maximum Equip und alle Skills freigeschaltet und so weiter und geht dann in den Startgebiet. Dann wird man drastisch runtergestellt und ist zum Teil auch immer noch gefordert. Aber die Einschränkung ist die, es wird prozentual runterskaliert. Das heißt, du hast schon ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr Schaden als der Standardcharakter und du hast, wenn du in einem Anfangsgebiet bist, meistens noch nicht alle Skills, die hast du als Spieler der Stufe 80 in der Regel. Das heißt, du kannst auf alle deine 10 Skills zugreifen und auf deine Spezialfähigkeiten und darüber hinaus skillst du noch Eigenschaftslinien. Das heißt, du verteilst selbst noch ein paar Punkte, Stärke, Kraft, Vitalität und ein Präzision und klassenspezifisch und da hast du alle 5 Punkte hast du eine Eigenschaft, zum Beispiel was weiß ich, du machst 10% mehr Schaden mit Schwert und die machst du auch, wenn du runterskaliert wirst, das heißt, du hast schon den Vorteil zu vorher und wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, wenn du 70 Stufen über einem Level drüber bist, dann merkst du das erheblich, dann hast du kein Problem, auch mal 5 Gegner platt zu machen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Stufe 30 bist und du gehst in ein 20er-Gebiet oder sowas, dann hast du zum Teil manchmal noch mit zu kämpfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du absolut gehandicapt wirst.
Nochmal zurück zu Guild Wars 1. Wie haben sich die Klassen verändert? Also ist das jetzt, wenn ich jetzt im ersten Teil ein Mesmer gespielt habe, ist der dann im zweiten Teil, kann ich mich da relativ gut anpassen oder muss ich mir jetzt das Spielsystem komplett neu lernen?
Der Mesmer ist ein gutes Beispiel, den haben sie wirklich komplett umgeworfen. Das beste Beispiel ist, glaube ich, es gab PvE-Fertigkeiten in Guild Wars 1, mit denen konntest du so Verbündete herbeirufen, die dann kurz für dich gekämpft haben. Ebon Vorhut Assassin hieß der und die konnte der Mesmer damals relativ schnell casten, weil die waren Zauber und die konnte er dann sogar kopieren. Und so ist es jetzt in etwa mit dem Mesmer gekommen, weil er hat jetzt diese ganzen Klone und Trugbilder von sich und er kämpft dann meistens mit denen. Das heißt, du bist dann meistens, siehst du dich selbst viermal in verschiedenen Formen, einmal als Trugbild, einmal als Klon, also durchsichtig oder genauso aussehend wie du. Und das ist dann einfach die Kombination daraus. In Guild Wars 1 war der Mesmer ein Countercaster, das bedeutet, dass er meistens gegen Elementarmagier gespielt hat und in ihre Zauber gegen sie selbst eingesetzt hat. Und hier ist es nur noch im Ansatz vorhanden. Der Mesmer hat so einen Zustand, der ist einzigartig, also fast einzigartig, der heißt Konfusion. Und wenn der Gegner eine Fertigkeit einsetzt, dann nimmt er selber Schaden. Also es ist dieser Zustandsschaden. Und das ist so eine Anspielung auf den Rückschlag in Guild Wars 1, wo der Ele gezaubert hat und sich selbst 180% des Schadens zurückgegeben hat. Oder der Energiekosten, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war.
Sprich, wenn ich jetzt intensiv Teil 1 gespielt habe, muss ich trotzdem jetzt wieder bei 0 ungefähr anfangen.
Ja, bei 0 ist jetzt übertrieben, aber du musst dich darauf umstellen, dass halt die Klassen wurden ausgeglichen. Also es ist so gemacht worden, dass also der Krieger ist weiterhin der Krieger. Und der spielt sich noch wie in Teil 1, vielleicht sogar eher noch ein Tick anspruchsvoller. Aber die anderen Klassen, die sind alle so eine Art Merge, sage ich mal. Also es sind dann verschiedene Klassen verbunden worden. Zum Beispiel, es gibt jetzt die Wächterklasse, die gab es vorher gar nicht. Die Wächterklasse kann zum einen entweder richtig gut Schaden austeilen, sie kann aber auch als Tank spielen. Das heißt, damit hat sie wieder ein paar Kriegerfähigkeiten in dem Sinne. Sie kann aber auch gut andere Klassen unterstützen, indem sie Zeichen macht oder die heilt. Das heißt, sie hat so ein bisschen was von dem Mönch auch wieder angehaucht. Aber Paladin ist er dann auch nicht ganz, weil er kann dann auch noch Waffen beschwören, die ihn unterstützen. Meistens alles gleichzeitig, das ist dann nicht so erfolgreich. Aber man kann sich auch was spezialisieren und dann hat man dann wieder eine andere Aufgabe ausgefüllt. Ja, das ist bei vielen Klassen so, die es jetzt gibt, dass sie so aus den 10 Klassen, die es vorher gab, dass sie da eine relativ gute Kombination draus gemacht haben.
Okay, was mich jetzt noch interessieren würde, Guild Wars war ja im Vorfeld vor allem interessant, die ganzen Concept Arts, die es gab. Da ist ja der
Daniel Doichu.
Genau, der ist ja sehr berühmt, der macht auch tolle Bilder. Findest du das Endergebnis auch mit dem gerecht, was da im Vorfeld so gezeigt wurde, dann in-game? Also ist die Grafik wirklich gut?
Die Grafik ist gut, es ist jetzt nicht überwältigend schön, aber ich denke auch, ist auch meistens bei den Rollenspielen nicht so der Fall. Es ist auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Die Artworks erkennt man wieder zum großen Teil und man erkennt dem ganzen Spiel den einzigartigen Guild Wars-Stil an. Und das hat man auch wirklich umgesetzt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die Models von den Figuren sind jetzt nicht so, wie sie auf den Concepts aussehen. Also sieht man an den Polygonen, dass ungefähr jetzt eine Rüstung zum Beispiel bei einem Char identisch modelliert wurde wie bei einem Menschen. Und bei einem Char, der halt in der Regel ein bisschen größer ist, ein bisschen breiter ist, da sieht so eine Rüstung und denen ihre Details, die sehen dann ein bisschen gestreckt aus und das ist dann unschön. Es gibt auch im kleinen Detail ist Guild Wars auch nicht so schön. Also oftmals werden halt die Bodentexturen bemängelt. Das ist außerhalb der großen Stadtgebiete, fällt es schon ziemlich auf, wenn sich Texturen wiederholen oder einfach nur ein bisschen grau aussehen. Bei kleinen Verschnörkelungen, Verzierungen, die sehen von vorne toll aus, aber von der Seite sind es dann einfach nur dünne Striche, die dann davor gelegt wurden. Also das ist das, was mich am meisten ärgert, diese kleinen Verschnörkelungen, weil die passen nicht so richtig rein und die setzen auch nur auf die Weite was raus.
Okay, und so ein allgemeines Fazit, empfehlenswertes MMO?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es ist jetzt, wenn man es jetzt mit den MMOs, die in letzter Zeit rausgekommen sind, The Secret World, Rift, ich zähle jetzt auch mal Aion dazu, weil es Free-to-Play geworden ist, ist es auf jeden Fall mehr als nur konkurrenzfähig. Dieser vielverschriebene WoW-Killer oder was es ist, ist es jetzt wahrscheinlich nicht.
Weil den gibt es auch nicht, das ist ein Gerücht.
Es ist einfach ein sehr skillbasiertes Spiel. Es ist im Prinzip sehr anspruchsvoll an den Spieler und es hat zum Teil seine Längen drin, dadurch, dass es sich eben in den Events wiederholt, in den Map-Clearen wiederholt. Aber es hat auch seine Stärken, wie das World vs. World, die einzigartige Spielwelt an sich. Und Und was mir besonders Spaß macht, ist das Crafting-System. Also es ist in meinen Augen ein sehr empfehlendes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch die vollen, was war, Guild Wars 1 habe ich 6 Jahre gespielt, also ob ich das auch 6 Jahre spielen werde oder so. Aber ich habe jetzt in den letzten 25 Tagen oder die das Spiel draußen ist, habe ich über 260 Stunden reingesetzt. Das ist schon einiges. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Man sollte jetzt kein perfektes Spiel ganz am Anfang erwarten. Also wer jetzt irgendwie aus dem Spiel aussteigt, weil jetzt, was weiß ich, ein Event verbuggt ist oder weil noch ein bisschen Endgame-Content fehlt. Also es ist nicht so krass wie bei SWTOR, kann ich gleich vorwegnehmen. Aber man hat halt nicht ganz so viele Aufgaben wie in einem World of Warcraft mit seinen Raids.
Bei 260 Stunden lachst du natürlich nur mit deinem Modern Warfare 3, Sebastian. Aber hast du auch noch irgendwas anderes gespielt oder ausschließlich Multiplayer-Schlachten?
Ich habe natürlich auch Guild Wars 2 gespielt. Ich glaube, so ziemlich jeder hat Guild Wars 2 gespielt, der sich auch nur im Entferntesten irgendwie für MMOs interessiert. Und mit Mists of Pandaria, das ja jetzt für World of Warcraft rauskommt, habe ich für mich eigentlich entschieden, dass World of Warcraft für mich einfach keine Rolle mehr spielt, weil es gibt viele, die sich jetzt über die Pandaren aufregen als neue Rasse. Mir ist das egal, aber wenn ich sehe, was zum Beispiel aus den ganzen Talentbäumen geworden ist, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Das wird so verkasualisiert und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich gedacht, hey komm, hörst du mit World of Warcraft auf, spielst du mal Guild Wars 2. Guild Wars 1 habe ich nur sehr kurz gespielt, aber es hat zumindest gereicht, um zu sagen, Guild Wars 2 schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und kann dem Daniel da auch nur in allen Punkten recht geben, also es macht Saulaune, auch wenn ich bisher an einem Punkt angekommen bin, wo ich noch immer nicht sagen kann, das ist der Char, den ich unbedingt weiter spielen möchte. Weil bei dem ganzen Stress, den ich im Moment so habe, privat, ziehe ich es dann manchmal halt doch vor, abends nach Hause zu kommen und eine gepflegte Runde Modern Warfare 3 im Multiplayer zu spielen, weil ich einfach mich nur abreagieren will. Da kommt dann immer noch der alte Shooter-Fan aus mir raus.
Also sonst wirklich nichts anderes. Guild Wars 2 und Modern Warfare 3, deine hauptsächlichen Spiele.
Ich habe auch noch ganz viele andere Spiele, tatsächlich auch über Steam installiert. Ich habe jetzt einen neuen Rechner zu Hause stehen. Ich habe Festplattenkapazität, von der ich immer geträumt habe. Und habe alles Mögliche draufgeschmissen. Ich habe gedacht, ey, jetzt fängst du nochmal an, Darksiders zu spielen, weil kommt der Darksiders 2, also musst du unbedingt Darksiders 1 nochmal durchspielen. Aber ich habe auch letztlich auch noch Skyrim auf dem Rechner mit allein, ich glaube, 31 installierten Mods über hier den Steam Workshop, der da ist. Plus nochmal wahrscheinlich 7 installierte Mods vom Skyrim Nexus. Wenn auch nicht ganz jugendfrei, aber ey, das spielt ja keine Rolle. Aber dazu komme ich irgendwie auch nicht, das richtig zu spielen, weil ich fange es dann an zu spielen und denke mir so, den Char spielst du jetzt und die Klasse wolltest du schon immer mal testen und dann stellst du fest, boah, den Anfang habe ich ja schon irgendwie 20 Mal gespielt, irgendwie kann ich das, ich will nicht schon wieder da oben in die Höhle rein und die Klaue rausholen und dann bleibe ich daran immer wieder hängen und ich habe Torchlight 1, habe ich mit ganz sau vielen Mods auf dem Rechner. Ich habe mir kurz bevor wir zur Laberecke gefahren sind, in einem Spontananflug Torchlight 2 gekauft. Der Download ist fertig geworden und ich konnte den Rechner ausmachen und mich ins Auto setzen, um hierher zu fahren. Da kann ich also auch nichts drüber sagen. Im Prinzip habe ich saumäßig viele Spiele auf dem Rechner. Ich muss immer noch Dragon Age durchspielen. Ich muss den neuesten Story-DLC von Mass Effect 3 muss ich noch spielen. Ich würde im Mass Effect 3 gern ein bisschen Multiplayer spielen und die ganzen anderen Klassen aus den Multiplayer-DLCs spielen und eher spielen. Aber tatsächlich, wenn ich nach Hause komme, spiele ich entweder Guild Wars 2, wenn ich ein bisschen chillen will, oder wenn ich mich abreagieren will, spiele ich Modern Warfare 3. Obwohl ich die ganze Platte voll habe.
Wir hatten ja vor 2 Jahren was, ja, das letzte Mal hier hatten wir auch über Call of Duty, aber so extrem, wie kann man 400 Stunden in Modern Warfare 3 investieren? Also klar, ein Multiplayer-Modus, aber 400 Stunden, das ist doch ein Haufen Holz.
Ja, es passiert halt.
Du hast aber hoffentlich keine DLCs gekauft, oder? Das Thema hatten wir ja schon mal.
Ich habe mir die ersten beiden DLCs für Modern Warfare 3 habe ich mir gekauft, als sie im Steam-Deal waren. Den dritten, der jetzt rausgekommen ist, den habe ich mir schon gar nicht mehr geholt, weil Fuddel, also neuen Spielmodus für Spec Ops, neue Spec Ops Maps und diese One-on-One-Karten für den One-on-One bzw. Face-Off-Modus für Modern Warfare 3 habe ich sowieso nicht hat mich noch nie interessiert. Ich habe mit meinem guten Kumpel, mit dem wir das zusammen spielen, mal Face-Off gespielt. Und Call of Duty Community sei Dank läuft so ein Face-Off-Duell gegen zwei andere meistens immer gleich aus. Gewinnst du, bist du Noob. Verlierst du, bist du ein Voll-Noob. Also egal was du machst, du bist immer Noob, der das Spiel deinstallieren sollte. Und da gibt es noch irgendwelche Hinweise über private Interessen deiner Mutter, die Leute meistens ganz genau kennen, die du nicht kanntest, aber es gibt Leute, die, wie gesagt, ich spiele das alles ein bisschen intensiver, weil ich ja auch eine gewisse E-Sport-Vergangenheit habe, weil ich halt auch E-Sport tätig war, was Shooter angeht, weil ich Ligen gespielt habe und alles drum und dran, deswegen auch da sehr affin bin und auch sehr viel Zeit investiere. Aber wenn du überlegst, dass richtige E-Sportler jeden Tag 8 Stunden StarCraft 2 spielen zum Trainieren oder 10 Stunden, dann das, was ich in 2 Jahren oder in einem Jahr Modern Warfare 3 zusammengespielt habe, spielen die in einem Monat hoch. Also, wie gesagt, so schlimm finde ich das nicht. Also, es gibt auch durchaus Leute, zum Beispiel die ganzen 16- bis 24-Jährigen, die Counter-Strike spielen. Ich glaube, die schaffen in dem Zeitraum, um wesentlich mehr Stunden zusammenzuspielen als ich.
Wie hat dir die Singleplayer-Kampagne gefallen?
Die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 3 war besser als die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 2.
Aber schlechter als die Singleplayer-Kampagne von Black Ops.
Das ist richtig. Also ich bleib dabei, das haben wir ja erwähnt in dem Podcast mit Conny im Call of Duty vs. Battlefield, dass Black Ops endlich mal wieder geschafft hat, eine vernünftige Story zu machen. Ich will jetzt Modern Warfare 3 nicht spoilern. Was kann man da auch schon viel spoilern? Das ist ja nicht. Ich frag mich immer noch, wie die auch nur annähernd für irgendwelche Awards für Storytelling nominiert werden können, ohne dass da Schmiergelder geflossen sind. Aber es gab schon eine Szene in Modern Warfare 3, die mich sehr, sehr berührt hat und die ich auch ziemlich krass fand. Und der Christian Schmidt hat, glaube ich, einen Bericht geschrieben, der Essay ist im Internet zu lesen, über den Einsatz des Todes in Computerspielen. Habe ich vor 3-4 Tagen habe ich den Essay noch gelesen, dass der Tod in Computerspielen immer eingesetzt wird, um gewisse Emotionen bei den Menschen auszulösen. Und früher war das eher selten, das hast du mal in Final Fantasy 7 gehabt oder so. Und mittlerweile, das schrieb auch der Herr Schmidt, vor allem Call of Duty haben die sich zu eigen gemacht, dass Leute, die einen über die ganzen Serienteile ans Herz gewachsen sind, einfach mal alle rational wegsterben. Weil man versucht, irgendwelche Emotionen in den Spieler auszulösen, aber übertreiben ist total maßlos. Im zweiten Teil war das so, da haben sie es einfach übertrieben. Im dritten Teil jetzt zum Glück nicht mehr, aber dafür hat es umso mehr wehgetan. Meiner Meinung nach. Also es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich in einem Shooter die Maus weggelegt habe, da gesessen habe und gedacht habe, eigentlich möchte ich gar nicht weiterspielen. Ich möchte mich jetzt nur in eine Ecke setzen und mich einkauern und schluchzend. Und das war ein bisschen blöd, aber ganz ehrlich, Modern Warfare oder Call of Duty würde ich mir nie wegen Singleplayer kaufen. Daran hat sich nichts geändert.
Mir ist von der Modern Warfare 3 Kampagne nur wieder das Ende des Patriotischen in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das war. Ich verwechsel das jetzt momentan immer mit Homefront. Ich weiß nicht, war jetzt Homefront das, wo mit dem U-Boot wieder. Nee, Homefront war das mit der Brücke. In Modern Warfare 3 war das, wo mit dem U-Boot auftaucht und dann die ganzen Schiffe da rumstehen. Black Ops war das, okay? Was war es in Modern Warfare 3?
Das Ende von Modern Warfare 3, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Modern Warfare 3 ist so vollgepackt mit Patriotismus. Ich erinnere mich am Singleplayer spontan nur noch an die lustige Bootfahrt durch den New Yorker Hafen und man versucht, irgendwelchen Geschossen auszuweichen. Aber das war nicht das Ende, oder? Nein. Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, irgendwer hat seine Rache bekommen, das Spiel ist zu. Ich habe es total vergessen. Ich habe es komplett vergessen. Wie war das Ende von Modern Warfare 3? Ich kann es zumindest nicht spoilern, hat viel Wert.
Ja, das ist eigentlich schon sehr schade. Machen sie sich die Mühe, so viele Set-Kulissen aufzubauen, wo so viel los ist und am Schluss bleibt eigentlich nichts davon hängen. Du weißt überhaupt nichts mehr davon. Natürlich dieser immer jeweils vorhandene was Storytwist ist, ne? Dieser Schockmoment. Im Dreier ist es ja das mit dieser Bombe und so, der scheinbar jetzt unbedingt immer drin sein muss und völlig sinnlos ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über Modern Warfare 1 spricht, dann ist das noch anders. Da jeder erinnert sich an die Mission in Pripyat zum Beispiel. Das ist jetzt in den neueren Teilen doch irgendwie verloren gegangen. Ich wüsste nicht mal in Black Ops mehr irgendwie eine nennenswerte Mission.
Das ist das Problem, was Call of Duty zum Beispiel hat, auch was das Spielenden, die Spieleenden angeht. Ich glaube, unser eins, ich werde noch meinen Kindern davon erzählen, dass ich das Privileg hatte, eins der besten Spieleenden in Mass Effect 1 zu erleben. Ich werde irgendwann mal behaupten können, dass ich dabei war, als die große Kontroverse über das Ende von Mass Effect 3 da war.
For the record, das Ende war auch im Originalzustand gut.
Es kommt ganz auf die Sichtweise. Also tatsächlich, ich könnte wahrscheinlich mehr über Mass Effect 3 reden als über Modern Warfare 3, aber aus bekannten Gründen lasse ich das mal komplett unterm Tisch fallen und erwähne nur, dass ich es einen schönen Abschluss finde. Nein, aber wie gesagt, das sind Enden, an die man sich erinnert, sei es jetzt, weil sie gut sind oder weil sie Kontroversen auslösen. Das schafft ein Call of Duty nicht. Ich könnte mich spontan, das einzige Ende eines Spiels, das mir einfällt, ist das aus Black Ops, weil es so super patriotisch aufgemacht wurde, dass man nur da sitzt als Nicht-Amerikaner und sich denkt, das war ja klar, das kann's auch nur in Amerika geben. Oder halt, weil es damals noch erfrischend war, das Ende von Modern Warfare 1, weil da war es, wie gesagt, noch erfrischend. Da hattest du die Pripyat-Mission, du hattest die Mission, als die Atombombe hochging und du dir dachtest, was zum Teufel, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen, um nicht zu sterben? Oder halt das Ende, wo du auf der Brücke liegst. Daran erinnert man sich, aber Call of Duty Modern Warfare 2 wird schon übel. Daran erinnere ich mich auch nur sehr vage, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie Modern Warfare 3 ausgeht.
Weißt du zufällig, Daniel, wie Battlefield 3 ausgeht, Singleplayer?
Ja, also die Story an sich war am Anfang so aufgebaut, dass ich so gedacht habe, what the fuck? Aber ja, wir haben so, also nicht, dass ich die Story jetzt so besonders gut fand, aber es war zwischendurch, ich so überlegt, was reden die da? Die ganze Zeit wird in Flashbacks erzählt, was passiert ist. Und zum Teilweise wurden Missionen aneinandergereiht, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Du bist am Anfang rumgelaufen durch eine iranische Stadt und hast dort gekämpft. Und im nächsten Mission warst du plötzlich eine Tussi, die irgendwo Leute kaputt gebombt hat. Und hast dich gefragt, was hat das miteinander jetzt zu tun? Und erst kurz vor Schluss ist mir überhaupt erst die Story vernünftig erklärt worden, dass du einfach nur ein Verhör hattest, weil du dich gegen was gestellt hast, was du nicht hättest tun dürfen. Und das Ende habe ich deswegen im Kopf, weil ich so dachte, Moment, das heißt, es ist jetzt alles so gekommen, nur damit ich dieses Ende bekomme, was so melancholisch aufhört. Deshalb habe ich das gespielt. Ich habe mich zum Teil geärgert. Das war eine schöne Kampagne, es war eine Story, die durchdacht war, aber ein bisschen krude erzählt wurde. Und es war eine Story, wo ich mich auch ein bisschen ärgere, dass ich es dann irgendwie so heiß aufs Ende war, weil mich das Ende dann doch wieder enttäuscht hat.
Wenn wir schon mal Militärschulen sind, dann würde ich sagen, mache ich doch gleich mal weiter. Und zwar habe ich in letzter Zeit vor allem Spec Ops The Line gespielt. Als Hintergrund, das ist ja schon Anfang August oder sogar Ende Juli erschienen, ich weiß jetzt auch nicht gerade mehr. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gespielt, ich habe aber die Berichte gelesen. Also ich war durchaus vorbereitet auf das, was mich erwartet. Und bin entsprechend auch durchaus etwas anders an das Spiel herangetreten. Es ist zu Beginn, ist es irgendwie so ein mittelmäßiger Third-Person-Shooter. Also die Gefechte sind billig, die Story kommt, ist irgendwie im Prinzip noch schlechter als ein Call of Duty im ersten Moment und so. Auch wenn die Thematik natürlich sehr interessant ist mit Dubai, das völlig durch Sand und so. Ja, zerstört ist nicht komplett, aber es ist halt verwüstet. Überall liegt Sand rum und so Zeug. Und das ist auch leider, also ich bin auf Spec Ops Line damals gestoßen, als in den Making Games ein Artikel über das Spiel war, wo es vor allem darum ging, wie dieser Sand simuliert wird. Da bin ich, um das vorwegzunehmen, sogar relativ enttäuscht davon, weil es gibt nur wenig Situationen, wo man den Sand eben als Spielelement einsetzen kann, sprich man schießt einfach ein Stück Glas kaputt und dann fällt der Sand von oben herunter auf die Gegner und sowas Zeug. Das hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt, auch die Abschnitte, wo dann richtig Sandsturm tobt und so weiter. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wie gesagt, am Anfang ist das Spiel ein wirklich mittelmäßiger Third-Person-Shooter, und den man im Prinzip gleich wieder weglegen möchte. Also man meint, es gäbe keinen Grund, den zu spielen. Aber wenn man sich eben durchbeißen, ne? Das ist, wenn man halt weiterspielt und sich die Story im Hintergrund so langsam entwickelt und das anfängt surreal zu werden. Also das Spiel ist schwierig, das zu beschreiben, ohne zu viel zu spoilern, aber das Spiel spielt mit dem Spieler tatsächlich. Also Vergleich ist vielleicht mit Metal Gear Solid. Da gab es ja auch diese Sequenzen, wo die Fourth Wall gebrochen wurde, sprich, wo dann plötzlich der Boss irgendwie die Safe Games gescannt hat auf deiner Playstation und dann Bezüge drauf gemacht hat oder wo man den Controller umstecken musste und so Zeug. Und im Prinzip ist das bei Spec Ops The Line auch so ähnlich, nur auf einer ernsteren und wesentlich subtileren Ebene. Also das Spiel lullt einen in der Story ein und nimmt einen da ganz schön mit. Also man geht an das Spiel heran wie ein billiges Third-Person-Shooter und dann merkt man mit der Zeit, hier, da ist doch irgendwas hinten dran und macht sich da mehr Gedanken drüber, was man dann eigentlich macht. Ich möchte es jetzt an dieser Stelle nicht spoilern, aber es gibt sehr viele Sequenzen eben vor allem im späteren Spielverlauf, wo einen das Spiel sogar dann voll auf die Nase haut, wo es dann ähnlich wie in Bioshock plötzlich, wo dann quasi alles in Frage gestellt wird, was du bis dahin gemacht hast, so ungefähr. Und du hast es einfach nur gemacht, weil du es in anderen Spielen so gelernt hast. Das ist, also wenn du einen Gegner da siehst, der auf dich schießt, dann schießt du ihn ab, so ungefähr. Und du denkst gar nicht mehr so wirklich drüber nach, ob da jetzt doch noch Alternativen gibt. Und in Spec Ops The Line gibt es dann tatsächlich eben diese Möglichkeit, stellenweise diese Alternativen zu machen. Aber man muss eben bereit sein, diese zu gehen oder überhaupt dran zu denken und so. Und das ist fantastisch. Also so ein Spiel habe ich schon sehr lange nicht mehr erlebt, wo mich so überrascht und eben zum Nachdenken anregt. Also es ist schade, dass ich es bislang sehr schlecht verkauft habe. Also ich muss es ganz absolut nur empfehlen, das mal erlebt zu haben. Und ich denke, es ist tatsächlich wichtig, sich darauf einzulassen. Also wenn ich einfach so, ohne zu wissen, dass jetzt im späteren Spielverlauf sich das Ganze dreht, an das Spiel herangegangen wäre oder gar nur die Demo gespielt hätte, die ja nur einen kleinen Abschnitt des Spiels darstellt, wäre die Frage, ob ich das dann tatsächlich weitergespielt hätte. Ob ich dann nicht auch mittendrin einfach aufgehört hätte. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt das längste Spiel gewesen ist.
Was ich auch zu dem Spiel gehört habe, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgegriffen habe, aber das, finde ich, trifft die Sache auf den Punkt. Und zwar, wenn du das im Vergleich, wie du schon sagtest, es beginnt wie jeder 0815-Shooter, wenn du das im Vergleich zu diesen patriotischen Spielverläufen eines Call of Duties nimmst, habe ich nämlich im Vergleich dazu gehört, dass Spec Ops The Line ein waschechtes Antikriegsspiel ist, das so in der Form nie eine amerikanische Spielefirma hergestellt hätte. Sowas kann nur aus dem Ausland kommen. Das ist ein Kommentar, den ich dazu gehört habe und was ich bisher erlebt habe, auch so nur unterschreiben kann.
Definitiv. Das ist sehr extrem und es geht vor allem um Gewalt Amerikaner gegen Amerikaner. Das Spiel ist nicht schwarz und weiß. Es ist wirklich komplett grau. Also die Handlungen, die man durchführt, man kann im Prinzip nichts richtig machen. Und das merkt man am Anfang nicht, weil das Spiel sagt eben hier, das sind die Gegner und so, aber dann mit der Zeit geht es dann los. Aber wie gesagt, es ist schade, dass ich nicht mehr sagen kann, weil ich war sehr fasziniert von dem Spiel, aber ich möchte es natürlich nicht spoilern in dem Punkt.
Wenn ich jetzt die Parallelen zum sehr bekannten 70er Jahre Anti-Riggs-Film heranziehe.
Meinst Apocalypse
Now? Apocalypse Now Redux, also oder ja, ohne Redux, also dürften doch viele Parallelen vorhanden sein.
Zum Film weniger, sondern tatsächlich zu der Vorlage, also zum Buch, okay. Zum Original. Und ja, das sind nicht nur, sind sehr viele Parallelen drin und auch sehr viele Hommagen. Das heißt, Hauptfeind heißt zum Beispiel Konrad und so. Und das ist auch so ein überdrehter Offizier, der halt vermeintlich dem Wahnsinn verfallen ist und so weiter. Also definitiv sehr viel Apocalypse Now drin und das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, aber ja, ich befürchte es nur, kann ich mir jetzt schon die Handlung von Spec Ops denken, wenn ich den Apocalypse Now
Nein,
gesehen habe?
Okay, definitiv gut. Nicht.
Dann also ist noch fast
zum einen gibt es kein Wasser. Er kann nicht eine halbe Stunde auf dem See rumfahren und sich die Umgebung anschauen.
Ich habe auch überlegt, ob ich mir Spec Ops hole und habe dann aber erstmal die Tests abgewartet und die waren dann eben so, dass eben durch die Bank weg gesagt wurde, dass das Gameplay eher mittelmäßig war. Und das hat mich dann schon wenig abgeschreckt. Wollte es mir unbedingt holen, weil ich habe das in der Dokumentation, habe ich halt die Animation gesehen. Und da haben sie auch ein paar Einblicke zur Story gegeben. Und ich habe eben überlegt, ob ich mir das hole. Und was mich eher abgeschreckt hat, war mehr so, dass da wieder gesagt worden ist, dass Gewalt als Stilmittel eingesetzt würde. Und da habe ich schon irgendwie wieder die größten Horrorszenarien ausgedacht, weil das liest man so oft in letzter Zeit. Aber wenn du das so beschreibst und man sich das jetzt so erahnen kann, dann finde ich das doch sehr interessant, wenn es so als Stilmittel anders mal benutzt wird. Eben als Antispiel, Antikriegsspiel.
Die Gewalt ist auf der einen Seite natürlich Mittel zum Zweck. Es soll dich schocken, was da gibt. Also es ist auch sehr extrem in der Darstellung teilweise. Aber es ist nicht einfach so sinnlos. Also am Anfang ist es sinnlos tatsächlich. Da kann man, tritt mir tatsächlich einem auf den Boden liegenden Soldaten, der gerade noch so im Leben ist, einfach mal den Fuß ins Gesicht und so weiter. Aber später entwickelt sich daraus dann eben noch was. Also es hat einen Sinn, warum er das so gemacht hat und so.
Also man nimmt die Polygone dann schon wieder mehr als menschliches Fleisch wahr, sag ich mal.
Definitiv. Wie gesagt, ich kann nicht, auch wenn ich möchte, ich kann nicht mehr sagen. Das gibt so viele Facetten in diesem Spiel.
Dann werde ich mir das wohl wahrscheinlich auch mal anschauen.
Ich kann jetzt auch kein Beispiel bringen für diese Entscheidungen, die es da gibt, weil das auch wieder ein Spoiler ist. Was mich extrem gestört hat, tatsächlich waren die Achievements. Doch, das ist sehr wichtig, weil diese Achievements poppen ja während dem Spiel auf. Das heißt, du triffst so eine Entscheidung und dann kriegst du ein Achievement dafür. Es gibt zwei offensichtliche Varianten für jede Entscheidung, dann gibt es halt noch andere Möglichkeiten und du kriegst halt für die offensichtliche Entscheidung, je nachdem, wie du dich entschieden hast, ein Achievement. Und es ist halt schon sehr nervig, wenn dann einfach das Achievement aufpoppt. Und
die spoilern dann oder reißen einfach
nicht raus? Die reißen dich raus. In dem Moment. Du hast diesen völlig intensiven Moment, wo du diese Entscheidung treffen musstest, weil du eben nicht schwarz-weiß hast, ist eigentlich alles falsch, was du machst. Und dann kommt da das Achievement hoch. Hier 15 Gamerscore, weil du halt das und das gemacht hast. Ja, das gibt's tatsächlich auch. Für jede Waffe musst du, glaube ich, 100 oder 50 Leute umbringen, dann kriegst du jeweils ein Achievement dafür. Wenn ihr jetzt kein Problem habt mit Shootern, wenn ihr mit Shootern etwas anfangen könnt, dann unbedingt Spec Ops The Line kaufen. Also das ist definitiv das Spiel in diesem Jahr oder auch in den letzten Jahren tatsächlich, was mich massiv mitgenommen hat. Also wirklich ein sehr intensives Spielerlebnis, was jetzt nicht einfach nur vom Flow her, also wie bei Mirror's Edge, wo ich mich halt darin verliere, weil das so schön flüssig durch die Gegend geht, sondern weil mich die Geschichte so umgehauen hat in dem Moment. Timo, was hast du denn in letzter Zeit so gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich nur ein Spiel gespielt in der letzten Woche, weil bei mir das altbekannte Problem, ähnlich wie beim Sebastian, vorherrscht jede Menge Spiele in der Steam-Liste, aber keine Motivation, Schrägstrich, keine Zeit, die auch anzupacken. Ja, ich habe Alan Wake gespielt, mitsamt allen DLCs, Schrägstrich dem kleinen Addon America's Nightmare. Ja, und hätte wirklich, wirklich gerne ein ähnlich positives Fazit dazu gezogen wie du zu Spec Ops, weil ich nämlich auch eben mit dieser Vorfreude an das Spiel herangegangen bin, dass es eine außergewöhnlich hochwertige Story mitbringt, ein Spielerlebnis hat, das ich mal abhebt vom ganzen Shooter und Action-Adventure einerlei, ist leider in meinen Augen aber da in Klammern ziemlich heftig, Klammer zu, dran gescheitert. Zu sagen, es wäre ein schlechtes Spiel, ist absolut verkehrt, aber vielleicht liegt es auch in der Erwartungshaltung, aber unterm Strich bin ich zumindest vom Hauptprogramm relativ enttäuscht. Vielleicht zu den Hintergründen, Alan Wake ist ein Mystery-Action-Adventure, möchte ich es mal nennen. Auch da erspare ich mir jetzt die Hinweise zur Story. Es ist, wie gesagt, ziemlich mysteriös mit einigen Horror-Elementen, die allerdings, auch das muss ich sagen, nicht so gut zünden, wie sie hätten zünden können.
Kein Slender.
Ja, genau so Elemente, die Slender mit sich bringt, gibt es gar nicht. Also letztendlich, und das ist auch ein großer Punkt für meine Enttäuschung, unterscheidet sich Alan Wake in seinen Shooter-Passagen dadurch von anderen Action-Adventures oder auch Third-Person-Shootern einzig und allein dadurch, dass man, bevor man einen Gegner abschießen kann, ein paar Sekunden mit der Taschenlampe draufhalten muss. Das ist furchtbar schade und vor allem, es bleibt von Kapitel 1 bis Kapitel 6, also in 6 Kapitel unterteilt das Spiel, bleibt es dabei. Es gibt eigentlich keine wirklichen Änderungen am am Spieldesign, an der Levelarchitektur. Also das ist schon eine große Enttäuschung. Nach dem dritten Kapitel, also der Hälfte von dem Hauptspiel, habe ich eigentlich das Ende schon herbeigesehnt, weil es einfach vom Spiel her langweilig wurde. Noch dazu, und das ist jetzt der zweite, eigentlich noch größere Kritikpunkt, die Story, in die ich so große Hoffnungen gesetzt habe, ist zwar durchaus interessant, weil sie einfach mal was anderes ist und auch durchaus komplex ist. Das Problem ist nur, es gibt dermaßen viele Logiklücken und ungeklärte Fragen, besonders in dem Hauptspiel Alan Wake, dass es mir wirklich die Lust verhauen hat. Und ich meine es nicht offene Fragen in dem Sinn, dass die Story besonders vielschichtig ist, wo man nach Spielende oder auch mal nach einer Spielpause sich fragt, oh, wie könnte das sein? Und hier, dass man sich nach dem Spiel einfach noch Gedanken macht. Nein, ich habe vielmehr das Gefühl, dass die Autoren der Geschichte selbst einen Überblick verloren haben über die Welt, die sie da zusammengebaut haben und selbst auf gewisse Fragen gar keine Antworten geben konnten, weil es einfach zu verwirrend geworden ist. Und also letztendlich habe ich große Teile vom Spiel nicht verstanden oder habe es mir nur so konstruieren können, dass es äußerst unbefriedigend war. Das ändert sich zumindest mit America's Nightmare ein bisschen, weil dann, vielleicht haben da die Programmierer oder die Autoren gemerkt, dass da noch vieles zu klären ist, weil da einige Fragen vom Hauptspiel aufgegriffen werden, aber auch wieder auf eine abstruse Weise, wo man dann auch nicht letztlich sicher sein kann, ob das jetzt ein Fakt ist oder wieder nur Fiktion. Egal, America's Nightmare macht storytechnisch vieles besser als das Hauptprogramm samt der zwei Mini-Add-ons. Allerdings ist es ein ganz anderes Spiel an sich.
Ja, ist actionreicher, habe ich gehört.
Ja, da würde ich wirklich sagen, ist es dann ein reinrassiger Third-Person-Shooter geworden. Also du hast dann, ich glaube, 20 verschiedene Waffen gibt es, also haben wir 15, von der Uzi über ein Sturmgewehr. Du kannst viel, viel länger sprinten. Deine Taschenlampe ist quasi nie leer, du musst gar keine Batterien mehr nachfüllen. Munition ist in wahnsinnigen Mengen vorhanden.
Du musst aber immer noch auf die Viecher draufleuchten.
Du musst immer noch mit der Taschenlampe draufhalten, genau.
Es gibt keinen, was ja bei Doom 3 immer bemängelt wurde, es gibt keine Möglichkeit, die Taschenlampe an die Waffe zu kleben.
Nein, die gibt es nicht. Nee. Es gibt auch nur noch eine Art von Taschenlampen, im Hauptspiel gab es vier. Also es ist viel reduzierter auf das Shooter-Erlebnis. Mir hat es trotzdem mehr Spaß gemacht als das Hauptprogramm, einfach deswegen, weil es viel flüssiger zu spielen war. Da kommt dann auch noch der Faktor Steuerung mit rein, dann erläutere ich gleich nochmal. Aber einfach auch, weil die Story nachvollziehbar war und weil sie doch wenigstens die ein oder andere Frage vom Hauptspiel gelöst hat. Ja, also nichtsdestotrotz, ich will jetzt nicht sagen, dass Alan Wake, dass ich das niemandem empfehlen würde, das ist mit Sicherheit falsch, also von daher an die lustige Runde hier, durchaus mal anspielen, wer es noch nicht getan hat. Es ist ein anderes Spiel als der Masseneinerlei.
Die ersten Spielstunden sind auch richtig intensiv, finde ich.
Ja, also was heißt die ersten Spielstunden? Eine Episode dauert je nach Spielweise 60 bis 90 Minuten. Also das Hauptspiel hast du in 6 bis 10 Stunden durch.
Ja, aber bis Ende Kapitel 2, Kapitel 3 ist es schon richtig cool.
Das Problem ist halt dann, ab dann ist es repetitiv. Genau. Oh, apropos repetitiv, im Add-on America's Nightmare, ein extremer Fall von Backtracking, also du hast eigentlich drei Levels, die du insgesamt jeweils dreimal durchlaufen musst, weil du immer wieder an Beginn zurückgesetzt wird, aber ich muss sagen, das war richtig, richtig geschickt gemacht und das ist auch der erste Fall, wo mir diese Art von Backtracking gefallen hat, weil sie erstens logisch ist in der Geschichte und weil man auch angetrieben ist, sämtliche Manuskriptseiten zu finden, Manuskriptseiten sind ein Element von Alan Wake, das essentiell zur Story dazugehört. Das heißt, du bist auch bestrebt, die alle zu finden, um dir die Handlung erklären zu können. Also es ist nicht so wie bei anderen Spielen, sammle, keine Ahnung, 1000 Backsteine auf, die dir nichts bringen, außer ein Achievement vielleicht. Bei Alan Wake ist es wirklich in gewisser Weise auch für die Geschichte sinnvoll.
Was mich jetzt bei dem Backtracking noch interessieren würde, wie funktioniert das? Heißt, ich komme im dritten Level an, ich muss zurücklaufen oder ich werde dann direkt einfach wieder ins erste Level versetzt?
Du wirst zurückgesetzt, ist aber durch die Geschichte, je nachdem, wie man das auffassen mag, zwar sehr mysteriös und abstrakt, aber ist logisch erklärbar.
Ist das dann sowas wie täglich grüßt das Murmeltier oder
so in der Art? Das ist durchaus vergleichbar, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Also,
oder wie das Ende von Der dunkle Turm von Stephen King.
Kann ich leider nicht betreten.
Also ich weiß ja nicht, ob irgendjemand Der dunkle Turm je gelesen hat oder lesen will. Oder ob ich spoilern darf. Also im Prinzip ist es so, Fans von Der dunkle Turm haben die Geschichte, die ganze Reihe über 20 Jahre verfolgt, die ganz von vorne angefangen haben, wo sie seit Anfang an dabei waren. Und Stephen King hat das Buch beendet und hat gesagt, wer das Ende so mag, wie es jetzt ist, kann hier aufhören zu lesen. Wer wissen möchte, wie es wirklich endet, darf weiterlesen. Ich wollte wissen, wie es wirklich aufhört und im Prinzip endet die Geschichte damit, dass sie eigentlich anfängt. Okay. Und, und auch der Hauptheld merkt dann, verdammt, oh Gott, nein, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann bin ich wieder ganz am Anfang. Und im Prinzip kann man das Buch zumachen und das erste Buch nehmen und es ist ein ewiger Teufelskreis.
Also möglicherweise hat der Alan Wake da durchaus Anleihen und es ist ja auch Schriftsteller im Horror-Genre. Und da gibt es mit Sicherheit auch die ein oder andere Seitenhiebe auf diverse Horrorautoren. Habe ich mich nur nicht informiert, beziehungsweise die fallen mir nicht auf im Spiel. Kann ich mir sogar durchaus vorstellen, dass das vielleicht sogar gewollt ist, weil auch das Ende von America's Nightmare lässt wieder jede Menge Interpretationsspielraum. Es gibt ja auch bald einen Teil 2, der ist ja angekündigt, soweit ich weiß. Ja, also deswegen kurzes Fazit. Teil 1 bedingt empfehlenswert, einfach weil es mal was anderes ist, weil es Niveau hat, weil es nicht nur stupides Ballern ist, sondern auch ruhige Momente hat, die bestimmt bei dem einen oder anderen für subtile Horrormomente sorgen. Auch die Add-ons kann ich durchaus empfehlen, weil sie sehr kurzweilig sind mit 60 bis 70 Minuten Spielzeit. Und America's Nightmare schließlich mit seinen 5 bis 6 Stunden Spielzeit kann ich auch empfehlen, weil es zwar spielerisch anders, viel actionlastiger ist, aber von der Story vieles besser macht und auch wichtig ist, um Teil 1 zu verstehen.
Würdest du dann quasi sagen, wer Teil 1 nicht gespielt hat, der sollte American Nightmare nicht als erstes spielen?
Ja, es ist durchaus möglich, aber macht wenig Sinn.
Tobias, was hast du denn so gespielt außer Defender auf dem iPhone? Auf dem Android.
Eben. Ich habe relativ viel gespielt, aber nicht viel gespielt.
Angry Birds.
Nein, ich habe relativ viele Spiele angespielt, den Anfang gespielt, aber insgesamt nicht so wahnsinnig viel gespielt.
Ja, wir hatten es ja letzten Monat schon davon, dass du nicht mehr so begeistert bist momentan.
Also ich kann ja mal anfangen. Ich spiele immer noch World of Tanks, da muss ich glaube ich nicht mehr so wahnsinnig viel dazu sagen. Dann habe ich mir ein schönes kleines Spiel angeschaut, FTL Faster Than Light, was ich sehr gut finde. Ich bin zwar viel zu dumm dafür, aber also ich spiele es immer nur auf Easy und ich habe es bis jetzt noch nicht durchgebracht bei 3 oder 4 Versuchen. Ich komme immer in die letzte Galaxie, aber zum Mutterschiff komme ich nicht. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel, so ein Roguelike, wo man irgendwie so der Commander von einem Raumschiff ist und dann seine Leute den einen in den Waffenraum, den anderen in den Schildgenerator schickt und dann die Energie verteilen muss und so weiter. Und dann eben die Kämpfe bestreitet gegen verschiedene Gegner.
Das würde dir sicherlich auch gefallen, Timo. Weil das ist wirklich sehr Micromanagement-lastig.
Ich wollte gerade sagen, das interessiert mich sehr, nur habe ich von dem Spiel noch gar nichts gehört, deswegen bitte ich um Details.
Vielleicht noch als Hintergrund, das ist eins der ersten fertiggestellten, hochgehypten Kickstarter-Spiele tatsächlich.
Tatsächlich. Also ich habe es danach gekauft. Ich habe von der Kickstarter-Kampagne dazu nichts mitbekommen. Ich habe es jetzt einfach gekauft für 9 Euro oder was. Und ja, also man hat sein Schiff mit verschiedenen Räumen, eben den Steuerungsraum, den Waffenraum und so. Und man upgradet dann, die einzelnen Räume upgraden und eben den Hauptgenerator und hat dann gewisse Menge an Energie und die verteilt man in die verschiedenen Räume. Und was am Anfang nicht so besonders spannend ist, aber spannend wird es, wenn man dann kämpft, dann kann einzelne, also das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wenn man kämpft, zielt man nicht einfach nur aufs gegnerische Schiff, sondern auf die einzelnen Räume. Also man kann zum Beispiel gezielt sein Schild deaktivieren, wenn man da drauf schießt, oder man schießt auf seine Waffen, damit er nicht mehr zurückschießen kann.
Hat er quasi ein bisschen Anleihen von Star Trek, Armada oder so.
Bridge Commander hätte ich jetzt gedacht.
Kenne ich nicht, aber es ist halt so wie in den Filmen immer, wenn sie sagen, Energie zu den Phasern und dann schießt du mit den Phasern und so weiter. Ja, und dann werden die eben die einzelnen Räume eben beschädigt oder was und dann schickst du deine Leute hin, um sie wieder zu reparieren oder es brechen Feuer aus und du schickst Leute zum Löschen hin oder du kannst auch die Leute wegschicken, machst die Luken auf und dann strömt die Luft raus und das Feuer wird auch ausgelöscht. Aber wenn da Leute noch drin sind, dann verrecken die da halt dabei.
Und deine Luft geht dir natürlich mit der Zeit auch aus, also du musst auch drauf
achten. Ja, du hast auch, ein Raum ist der Luftgenerator, der dir dann wieder dafür sorgt, dass die Luft wieder... Also dass allgemein Luft im Raumschiff ist und solche Sachen. Ja, es klingt jetzt nach relativ viel Micromanagement. Ich finde es jetzt nicht übertrieben viel, aber
ja, ist schon sehr lustig. Steuerst du dein Schiff aktiv? Also kannst du Beschuss ausweichen oder sind es einfach nur so vorgefertigte Szenarien, auf die also, du reagieren musst?
Nee, du siehst die zwei Schiffe. Du siehst dein Schiff und das gegnerische Schiff einfach nebeneinander. Und das Einzige, was du machst, ist, du... sagst, wo du mit den Waffen hinschießen willst und du schickst deine Leute in deinem Schiff, die kannst du direkt steuern, wo die hinlaufen sollen.
Okay, also so, irgendwelche oder? Ausweichmanöver oder
nee, so? Nee, du steuerst das Schiff, okay. Steuerst du überhaupt nicht. Das ist einfach immer in Bildschirmmitte und da bleibt es auch.
Und ich nehme an, dass es dann typisch Indie-mäßig wieder ein bisschen eher minimalistisch
definitiv,
gehalten.
Definitiv. Okay. Grafisch sehr minimalistisch, aber nicht hässlich direkt.
Es ist halt eine zweite, du siehst dein Schiff, ist eine Schnittzeichnung von oben, das Schiff, wo die einzelnen Räume eingezeichnet sind, eben die kleinen Männchen so. Und das Ziel ist, wie die Tobias schon gesagt hat, man muss durch mehrere Sektoren springen, alles zufallsgeneriert bei jedem Start, also du weißt nie, was dir passiert. Und du musst halt abwägen, springst in den Sektor, in der Hoffnung, dass du vielleicht noch eine Vorräte kriegst oder sowas. Oder gehst du direkten Weg und so weiter und so fort. Also es ist halt ein Roguelike.
Ja, da sollten wir vielleicht noch ein wenig drauf eingehen. Also es ist Permadeath, wenn du stirbst oder deine ganze Crew stirbt, ist es vorbei und du kannst das Spiel komplett neu anfangen. Eventuell mit einem neuen Schiff, was du freigeschaltet hast, aber das war es dann auch schon, was du aus dem letzten Spiel mitnimmst. Und du bist eben immer unter Zeitdruck, weil irgendwie die Rebellen, nennen es einfach nur, sind hinter dir her und die schneiden dann quasi immer Scheiben von der Galaxie ab und du musst versuchen, da wegzukommen. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist schon ganz gut.
Wie gesagt, es ist ein Roguelike, das heißt, es ist ein Spiel, da geht's drum, mit der Zeit eben das A zu lernen und dann halt immer mal wieder sich zu verbessern. Das, eine Runde dauert vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden, wenn es hochkommt. Wie bei The Binding of Isaac oder sowas ist das im Prinzip das Gleiche.
Also ich finde es echt super. Das ist ein tolles Spiel. Kann man nur empfehlen. Und ist auch echt billig.
Noch ein Spiel, das du vorstellen möchtest?
Ah, noch viele. ich habe die Torchlight 2 Demo angezockt, die relativ umfangreich ist und ja, also ich weiß nicht, ich bin nicht so begeistert wie viele andere Leute. Es ist irgendwie bei mir das gleiche wie bei Torchlight 1. Es ist solide, es ist okay, es macht Spaß, aber nach 2, 3, 4, 5 Stunden ist die Luft raus und ich habe keine Lust mehr. Und es ist schon fast so, dass mir die Demo eigentlich reicht. Das ist alles, was ich von dem Spiel brauche. Weiß nicht, ob das so intelligent von denen ist, aber ja, ich würde es, selbst wenn ich es mir doch mal irgendwann kaufe, wenn es billig ist, werde ich nicht so wahnsinnig viel spielen.
Wie sieht es im Vergleich zu Diablo 3 aus?
Oh, das ist aber ein gefährliches Thema, auf das ich mich hier bewege.
Mich interessiert im Prinzip einfach nur, spielst du jetzt Diablo 3 noch oder beziehungsweise wie viele Stunden hast du es gespielt?
Nee, das spiele ich auch nicht mehr wirklich. Ich warte noch, was da peitschenmäßig so passiert, aber also ich muss erstmal sagen, ich finde Diablo 3 nicht so schlimm wie alle Leute, ganz im Gegenteil, ich finde es hervorragend, es ist ein super Spiel. Es hat halt nur außer für mich auch nicht so eine wahnsinnige Langzeitmotivation, was ich aber auch überhaupt nicht brauche. Ich brauche nicht 200 Stunden in ein Spiel versenken, das muss ich nicht mehr haben. Ich finde Diablo 3 insgesamt um Längen, also von dem, was ich von Torchlight 2 gespielt habe, um Längen besser. Torchlight 2 hat aber halt einen wesentlich besseren Preis-Leistungsfaktor. Also ich finde, für 20 Euro kann man sich echt nicht beschweren, ist echt genial.
Und man kann eine Katze als Haustier.
Oder ein Wolf.
Genau.
Wer will schon eine Katze? Ja. Dann habe ich was gespielt, wozu du wahrscheinlich mehr sagen kannst. Ich habe Black Mesa gespielt, allerdings auch nicht sehr lange. Aber bis dahin war es eigentlich ganz cool.
Ja gut, ich wüsste jetzt nicht, was ich meinem Eintrag noch hinzufügen müsste. Es ist Half-Life 1, nur in besser. Definitiv, also sowohl optisch als auch spielerisch. Kann man so zusammenfassen. Es ist kostenlos, also es gibt absolut keinen Grund, warum man es nicht spielen sollte. Und meine Empfehlung ist ganz klar, es zu spielen.
Ja gut, dann lassen wir das dabei. Nächstes Spiel auf der Liste. Ich habe Assassin's Creed 1 angefangen.
Großer Fehler.
Tatsächlich. Also ich finde es bis jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde halt dieses Zeit rumgespringen, also es ist ja kein Zeitsprung, aber dieses Rumgespringen zwischen den Welten ist schon ziemlich dämlich, also zumindest am Anfang. Keine Ahnung, was da noch passiert. Und die Steuerung ist total dämlich. Man merkt, dass es irgendwie ziemlich auf Controller ausgelegt ist. Aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz cool.
Wie lange hast du denn gespielt?
Keine Ahnung, 3 Stunden vielleicht.
Ja. Ich glaube, 20, 30 wird er brauchen, oder? Und es wird sich nicht allzu viel ändern. Du kraxelst irgendwo hoch, guckst, kraxelst runter, läufst 10 Meter, kraxelst woanders da hoch und zwischendrin immer dieselben Scheißkämpfe. Eines der total überbewertesten Spiele in den letzten, ach, eigentlich seit Anbeginn der Geschichte. In meinen Augen natürlich nur.
Ja gut, ich kann es ja so lange spielen, bis so lange mir das Spaß macht. Ich bin jetzt nicht einer, der es unbedingt zu Ende bringen muss, egal was passiert.
Und am Ende wird dann das komplette Spielprinzip über Bord geworfen und ja, das macht überhaupt keinen Sinn mehr.
Und überhaupt, Assassin's Creed 1 ist eines der Spiele, wo für mich eine Demo gereicht hätte. Machst du eine Mission, been there, done that, dankeschön, nächstes Spiel.
Deswegen lieber Teil 2. Die Story in der Teil 1 ist jetzt auch nicht so wichtig, dass man das wissen müsste.
Für einen PC gab es dann noch 3 bis 4 Bonusmissionen, glaube ich. Die waren identisch zum normalen Spiel.
Assassin's Creed, ich sag's, es ist eine Lieblingsphrase von mir, war ein Proof of Concept im Prinzip. Erst mit Assassin's Creed 2 haben sie tatsächlich verstanden, was sie mit dem Charakter, mit der Spielidee, mit dem Spielprinzip tatsächlich anfangen können, finde ich.
Hat sich Assassin's Creed 1 nicht eigentlich nur wegen der guten Dame verkauft, die das Spiel präsentiert hat?
Jade Raymond, meinst du? Das ist auch so eine Geschichte, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, was da abgelaufen ist. Okay, Tim, probier's. Ein Spiel darfst du noch nennen.
Ein Spiel darf ich noch nennen. Ich habe Witcher 2 angefangen und ja, also das ist irgendwie eine ganz traurige Geschichte. Ich habe Witcher 1 geliebt, es war echt ein super Spiel, fast so gut wie Gothic, fast. Aber ja, in Witcher 2 bin ich irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig reingekommen. Ich mach's an, ich spiele 10 Minuten, habe keine Lust mehr, mach's aus und ja, irgendwie, ich komme da noch nicht so richtig mit zurecht, nicht so richtig in Fahrt und das ist irgendwie etwas schade, weil ich glaube, ist doch trotz aller Kritik, die ich ja auch gekriegt habe, ein ganz gutes Spiel, aber irgendwie, naja, es hat noch nicht so ganz gefunkt bei mir, würde ich sagen.
Hast du zumindest eine grobe Idee, woran es liegt? Dieses Tutorial, selbst in der Enhanced Edition, immer noch so schlecht?
Was mir überhaupt nicht zusagt, ist das Kampfsystem. Irgendwie das Einzel Kampfsystem fand ich super und im Zweier komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Ich weiß nicht, das hat mit dem Tutorial, glaube ich, nicht so viel zu tun. Da hat er mir viel beigebracht, aber es war halt trotzdem so, dass ich beim ersten Gegner auf normal direkt 2-mal verreckt bin, keinen Bock mehr hatte, auf leicht geschaltet habe. Und ja, weiß nicht, ob das so Sinn der Sache ist, aber naja.
Ja gut, schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Vielleicht kannst du dann eine Laberecke 2013.
Oder 2014 oder 2015.
Ja, auch hier ganz kurz zu mir nur noch die Bestätigung. Wir hatten es ja im letzten Podcast auch schon angeschnitten. Mir geht's genauso. Die Faszination ist nicht mehr so da und auch ich finde es extrem schwer. Dann kommt noch die Plotstopper-Geschichte bei mir mit dazu und jetzt ja, vergammelt es auch auf meiner Platte. Ich wünsche dir, dass du es besser machst wie ich, aber momentan kann ich durchaus nachvollziehen, warum du da keine große Lust drauf hast.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war. Und ich kann ganz ehrlich nicht sagen, ob wir uns im Oktober wiederhören, aber spätestens im November wird es wieder einen Podcast geben. Und bis dahin viel Spaß beim Spielen.